Hello again. Today, I'm going to be talking about customer service. You should know by now that we always treat our customers with courtesy and respect. But what do you do when they are not at their best? It can be difficult to remain composed when a customer is disrespectful, which is why I'm going to share a few simple tricks to help you handle problem customers. Let's dive in. This customer is angry because his order is incorrect. While his tone is regrettable, his complaint is still valid. Apologize and correct the error. Don't be too hard on yourself. Mistakes happen. But never make the same mistake twice. If the customer is still not satisfied, provide him with our mailing address where he is free to submit his complaint in writing. Oh my, now we have a problem. This customer is not just disrespecting you. He is disrupting other guests. He must be dealt with before his behavior adversely impacts their Los Pollos Hermanos experience. The most important thing is to avoid escalating the situation. Try calmly asking him to leave. Your safety and the safety of our customers is always the top priority. If you feel physically threatened, do not call the police. Contact management immediately, and it will be handled. These situations can usually be dealt with privately, and most always, effectively. Thanks for joining me today. See you next time, when we'll be discussing your employee code of conduct.
Herzlich willkommen zur Mid-Season-Pause, Folge dieser Serie, dieses Podcasts. Und ich habe wieder den Erik eingeladen.
Hallo.
Und den Christopher.
Hallihallo.
Und den Andi.
Moin, moin.
Aus seinem neu und eng eingerichteten Podcast-Studio.
Aus Jimmys Alpenbüro.
Ja, genau.
So, ja, genau so fühle ich mich gerade. Wie in Jimmys Alpenbüro. Ich habe auch noch oben auf dem Dachboden ein Klappbett, was hier dann später mal rein soll.
Okay.
Das ist dann so Gästezimmer und Podcastzimmer.
Gibt's bei dir auch
Idee.
Gurkenwasser?
Gurkenwasser können wir besorgen. Ist überhaupt
nur
gar kein
Kunden.
Problem.
Und die Customers.
Genau. Ja, genau.
Aber ich glaube, der Vorteil von so einem kleinen Raum ist auch, dass der nicht so sehr hallt, oder?
Also der hallt jetzt wahrscheinlich fast gar nicht, obwohl das hier Altbau ist und irgendwie 3 Meter hoch, weil hier noch 10, 15, 20 Umzugskisten drin stehen.
Okay.
Das ist sozusagen der Abstellraum, so, ja, das habe ich jetzt noch keine Zeit für, stelle ich erstmal ab.
Okay.
Ja, so ganz in der Ecke hier wollte ich so meine kleine Podcast-Ecke einrichten. Mhm. Und der Schreibtisch stand schon und ich habe dann so vor einer Stunde ungefähr eben alles hier aufgebaut, beziehungsweise erstmal den Tisch freigeräumt, indem ich alles, was da drauf lag, auf die Kartons oben drauf geschmissen habe, damit ich überhaupt Platz habe. Und Gott sei Dank, es funktioniert alles, es läuft alles, da bin ich schon ganz glücklich drüber.
Ja, ich glaube, bei diesem Promo-Clip von Los Pollos Hermanos, da hilft es, sich den doch mal anzuschauen, weil da ja gibt's doch dann mehr zu sehen als zu hören, vor allem einen Herrn, der, ich weiß nicht, ob das genau der war, auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Anspielung war auf den Anführungsstrichen netten Businessmann aus Breaking Bad, in der, ich glaube, Bank war es. Der von Dingens später den Fensterwischer ans Auto gelegt bekommt und dem dann das Auto, sein schöner BMW in Flammen aufgeht.
Ja, und der von Saul und Kim, Jimmy und Kim in der, glaube ich, zweiten Staffel mit diesem Añeros hier Tequila so über das Ohr gehauen wird.
Stimmt, genau.
Genau, ich habe kurz überlegt, in welchem Zusammenhang war der denn jetzt in Better Call Saul, ja.
Der Erik, hast du nochmal die Staffel geschaut oder hast du einfach ein so gutes Seriengedächtnis?
Also ich habe, nachdem letztes Jahr Better Call Saul zu Ende war, habe ich so gedacht, was mache ich denn jetzt in der Zwischenzeit? Hat mir das so ausgerechnet, wie viele Wochen es bis zur nächsten Staffel wahrscheinlich sind, wie viele Folgen insgesamt Better Call Saul und Breaking Bad sind, und bin dann so auf 2 Folgen pro Woche gekommen, die ich gucken muss, um dann wieder up to date zu sein, okay, und habe das so durchgezogen. Und habe so übers Jahr nochmal komplett Breaking Bad und Better Call Saul gesehen.
Okay. Gut. Wollen wir mit der Folge beginnen oder wollen wir jetzt zum Anfang?
Nee.
Zu Anfang muss ich noch was sagen.
Ja.
Ich muss noch was sagen. Wie geil ist diese Staffel? So, jetzt muss ich losgehen.
Das wollte ich fragen, ob wir jetzt mit dem Mid-Season-Fazit das für den Schluss aufheben oder jetzt schon mal so ein bisschen, aber ich glaube, der Andi hat es schon mal so grob zusammengefasst.
Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich finde es richtig cool.
Also ich muss sagen, aber war das je schlecht?
Nein, aber also jetzt, wenn ich jetzt mal so das Erzähltempo vergleiche, und so in den letzten Staffeln waren so 1-2 Folgen, ich dachte so, ja gut, die war jetzt nicht so, also bisher war jede Folge, fand ich sehr gut. Hat mich sehr gut unterhalten, und jetzt bei den Staffeln vorher waren so ein paar, wo ich so, ja, war gut, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen.
Eigentlich kann man so eine klare Linie ziehen, also zumindest erinnere ich mich so ein bisschen dran, dass man nach der ersten Staffel noch so gesagt hat, es geht schon mal in eine gute Richtung, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen anders werden wie Breaking Bad. In der zweiten Staffel hat man es dann schon eher, ja, fast schon auf einem Level gesehen, und aktuell in der dritten Staffel für mich auf alle Fälle ist es so, dass es gerade anhebt, Breaking Bad nochmal zu überflügeln.
Das sage ich aber auch schon länger, dass Better Call Saul fast besser ist als Breaking Bad in manchen Belangen.
Fast besser in manchen Belangen, aber das kann man die Relativierungen zu langsam streichen, und dass es halt wirklich so
in allen Belangen
besser wird.
Ich relativiere das nur, weil ich Breaking Bad, ich habe seit der letzten Ausstrahlung halt nicht mehr gesehen, von dem her weiß ich nicht mehr, wie meine Gefühle zu Breaking Bad sind. Vielleicht muss ich auch nochmal eine Rewatch machen. Aber woher die Zeit nehmen?
Ja. Ja. Vielleicht sprechen wir ja bald in ein paar Monaten über den Film. Wir fangen mal mit dieser Folge hier an, und es geht natürlich wieder mit einem Rückblick los, der zeitlich, ich glaube, wieder nochmal ein ganzes Stück früher spielt als so die bisherigen Rückschauen, wobei sich der jetzt im Vergleich zu jetzt dem aus der letzten Folge schwer einsortieren lässt. Wo halt nicht weiß, wann was ist, und
doch.
Ja,
hinterher kriegen wir doch mit, das muss ungefähr da gespielt haben, wo er sich von Rebecca getrennt hat. Weil das Ganze sieht ja so aus, als sollte das so ein Abend werden, um vielleicht Rebecca wieder...
aber was ich damit sagen wollte, wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, wann hat Gus angefangen fürs Kartell zu arbeiten.
Ach so, ne, ja.
Das zum Beispiel, ja.
Ansonsten. Also wir gehen halt diesmal wieder höher mal in Jimmy's Backstory und in.
Genau.
Genau.
Und so insgesamt die Szenen her, Szenenbild sehr, sehr blau kühl gehalten, finde ich. Vergleich jetzt zu dem anderen. Und also ich habe so ein bisschen gebraucht, so bis ich gemerkt, so dachte so, was ist das jetzt, und dachte irgendwie so Rückschau, und dann war ich mir nicht sicher, dann Weiß nicht, ob irgendwann wusste ich dann, okay, das ist irgendwie eine Rückschau und ja, man kriegt relativ schnell mit, dass Chuck ja da für irgendwen irgendwie so tut, als ob. Und wir hatten ja auch schon irgendeine Rebecca ähnliche Szene, hatten wir auch schon in der vorherigen Staffel, ne?
Ja, das war, da haben sie auch zusammen gegessen.
Ja, genau, das die, war
die
das,
drei. Wo... Was war denn dann noch?
Da ging's drum, das haben sie im Insider-Podcast nochmal kurz ein bisschen mehr erklärt, da ging's ja drum, dass Jimmy dann gerade wieder nach Albuquerque zurückgekommen ist und seine Stelle im Mailroom angefangen hat.
Mhm. Ja. Stimmt, das haben, sagten...
Irgendwo, wo er da an der Tür
auch irgendwo
klingelt
doch
und mit dem Bier-Sechser-Pack ankommt und sowas. Und
ja, stimmt.
Und dann Rebecca so begeistert von ihm war.
Ja. Und das muss, das also dieses Essen muss auch kurz danach gewesen sein, weil
ja,
sagt er nicht
kann
noch
auch
hinterher
eine Weile dazwischen
zu ihm,
sein.
Ja, oder eine Weile auf jeden Fall sagt, ich kann es immer noch nicht glauben, dass er Anwalt ist. Und sie so, nee, ich auch nicht.
Ja.
Ja, also ja. Eine gewisse Weile ist da schon dazwischen, weil Anfang ist es halt, da ist er gerade erst zurückgekommen und Anwalt wird man ja dann auch nicht über Nacht.
Ja, ich hatte überlegt, am Anfang sind sie ja da, die Handwerker da im Haus und sind da am rummontieren und da habe ich gedacht, ist das gerade die Phase, wo er alles ausbauen lässt oder lässt er jetzt gerade, Jimmy ihm gesagt, du musst zumindest, es muss zumindest so aussehen, als wenn da Strom wäre.
Also ich finde also, Anhieb deine zweite Theorie mit, dass Jimmy das meinte, plausibler.
Ja, ne?
Ja.
Weil er, Chuck lügt sich ja dahinter auch wieder raus aus der Geschichte. Ja.
Wartet mal kurz, wir haben den den Christopher verloren im Studio Link.
Ach so. Wundert mich schon, dass er nichts sagt.
Ja. Erinnert mich mal am Ende so gegen Ende der Folge, dass wir noch Feedback haben.
Ah. Schreibe ich auf.
Wollte euch gerade twittern und sehe ich hier so, hä, wie ruft mich denn an? Sehe ich, dass das die Nummer vom Christopher ist, ja. Da hat das Internet Schluck auf. Bei ihm. Jetzt müsste er wieder da sein.
So wie er vorhin erzählt hat, er war die fetteste Leitung von uns dreien.
Ja, die fetteste Leitung bringt nichts, wenn das DLAN, wenn sich das DSL aufhängt.
Okay, gut.
Da war wohl gerade der Router pinkeln.
Ja.
Ja, da war der Router pink.
Vor allem auch irgendwie bei mir war auch der Anruf noch drinnen, also es hat sich irgendwie nicht richtig disconnected, so.
Ja, wird's wahrscheinlich nicht so registrieren. Also irgendwie DSL ging, aber ich hatte kein Internetprotokoll mehr.
Okay. Ja, okay, deswegen stand hier auch noch so, ja, ist noch da, alles gut.
Gut. Ja. Weiter?
Ja, wir waren gerade, ach genau, ja, so ein bisschen drüber fachsimpeln, so wann denn das spielt und so und ja, dass das offensichtlich kurz nach der anderen Rückschau mit Rebecca spielen muss, ne?
Mhm.
Und
genau, er kocht schön für sie.
Genau.
Was ich da ein interessantes wie nennt man das? Foreshadowing, Backshadowing fand. Habt ihr das gemerkt? Es geht ja, also er hat ja so eine Geschichte sich ausgedacht, warum er keinen Strom hat. Oder habt ihr das schon besprochen? Und er sagt ja, es war irgendwie ein Zahlendreher bei der
Abrechnungsfirma. Ja, genau. Das fand ich gut. Ja, nee, da wären wir jetzt zugekommen, da waren wir noch nicht.
Und ich glaube, es war sogar
dieselbe Nummer, ne?
Genau, es war, ich glaube, 1215.
Ja.
Genau, ich glaube, es war sogar die gleiche Nummer. Das müsst ihr aber nochmal nachschauen.
Ja. 12. Da haben sie sich einen Spaß erlaubt, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall auch wieder ein Nummerndreher, ja.
Ja.
Ja. Habt ihr schon ein bisschen so Meta über diesen Rückblick gesprochen, was das bringt für die Folge?
Naja, also, nein, haben wir nicht. Nee. ja, also es war auch noch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, hatte ich das schon wieder verdrängt oder so, aber als ich das geguckt habe, war ich mir noch unsicher, so, wer ist sie jetzt eigentlich gerade? Ist das irgendwie seine letzte Geliebte irgendwie oder ja, Lebenspartnerin oder ist es irgendwie ja, seine Ex-Frau, weil auch die
ja, seine Frau
Beziehung so. Zwischen ja, ihr und Jimmy irgendwie so komisch ist und ja, und ja,
also im Insider-Podcast haben sie es aber auch über Waage gehalten. Zum einen, wo das überhaupt platziert ist zeitlich und zum anderen, wie der Status ist. Weil da haben sie auch nochmal drauf hingewiesen auf den Anfang mit von wegen, was meinst du, Jimmy, soll ich den Ring jetzt anlassen oder soll ich ihn abmachen? Und ja,
stimmt.
Das deutet ja, ja so, schon auf alle Fälle darauf hin, dass da irgendwas nicht mehr so ganz im Saubrennen ist.
Naja, aber in der Gerichtsverhandlung wird ja gesagt, dass seine Krankheit kurz danach angefangen hat, nachdem er nachdem die Scheidung durch war, sozusagen.
Ja, 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 das kommt ja später.
Ich muss noch mal kurz zu Rebecca was sagen, weil die Synchronstimme, die deutsche, das ist die gleiche Stimme wie bei Walking Dead von Carol. Und ja, immer, wenn ich die Rebecca sehe, muss ich an Carol denken.
Hatte ich gar nicht, okay.
An Metzel Carol.
Und, oh, das stellst du total schlimm vor.
Ja, das ist echt total schlimm, ja. Du denkst, guckst da Better Call Saul und hörst diese Stimme und musst die ganze Zeit an Walking Dead denken.
Ja. Ja. Ich glaube, ganz schlimm aber ist es bei sowas, also mir ist es nicht aufgefallen, aber was, glaube ich, so gar nicht geht, ist so MASH und dann Hogan's Heroes oder Two and a Half Men und dann The Walking Dead, wo du auch so selben Synchronsprecher hast und aber zwei völlig andere Rollen und das
ja,
stimmlich so fast ähnlich ist.
Ja, aber mal an Christophers Frage vielleicht anknüpfend, was das so für die Folge bringt, die Rückschau, ich glaube einfach, sie haben es halt gemerkt, dass sie die Rebecca mit einer Rückblende jetzt zwar ein bisschen eingeführt haben, aber dass man da noch nicht wirklich sehr viel weiß über die Beziehung zwischen den beiden und
naja,
auch nicht, wann und wo da was zu Ende gegangen ist und wie sich das da entwickelt hat und dass sie da wenigstens noch so ein bisschen mehr Einblick bieten wollten.
Ja, und für die Handlung dann später halt, ne?
Ja.
Das halt uns so zur nochmal zu zeigen, irgendwie, dass Chuck das irgendwie seiner Ehefrau gegenüber, Ex-Ehefrau gegenüber irgendwie ja nicht offenbaren will, was er hat. Warum auch immer.
Und zwei Sachen, genau, glaube ich noch. Ich glaube, zum einen wollten sie nochmal zeigen, wie Jimmy sich wirklich um Chuck wohl die ganze Zeit gekümmert hat.
Mhm.
Ja, dass ihm sehr am Herzen lag, dass er vielleicht wieder mit Rebecca zusammenkommt. Man sieht ja dann hinterher diese Einstellung, wie er in der Küche steht und da ins Wohnzimmer guckt und die beiden shakern so ein bisschen und er sieht so ein bisschen glücklich aus, wie so nach dem Motto, läuft eigentlich ganz gut.
Mhm.
Das ist das eine. Und das andere, was ich glaube, ist, sie wollen, glaube ich, auch Chuck mal darstellen, dass er auch so ein kleiner Lügner ist, ne? Mhm. Weil allein in der Szene lügt er ja, ich glaube, zweimal, ne? Einmal, wo er erzählt mit dem Stromausfall, mit diesem Zahlendreher.
Ja.
Ach, genau. Und dann das zweite Mal mit dem Telefonanruf.
Ja.
Ja,
wo er dann wieder nicht sagt, was er hat.
Ja, auch wenn er recht hat, und ich nicht, das, also auch, das passend zu ihm war, aber ja, in dem Fall hat er auch wieder gelogen.
Ja. Das zum einen und zum anderen habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, gerade mit dem, wo es dann in die Folge reingeht, dass so ein bisschen der Versuch war, doch so ein wenigstens minimal nochmal Empathie für Chuck bei den Zuschauern zu entwickeln. Ja. Dass er doch nicht nur so der ganz schlimme Böse
ist. Ja, und halt nochmal zu zeigen, wie seine Krankheit sich für ihn anfühlt im Extremfall. Halt das also nicht nur irgendwie so eingeschaltetes Elektrogerät, sondern was auch noch irgendwie volle Kanne benutzt wird und was man, glaube ich, auch mal sagen kann, so, ich glaube, so die Telefone damals sind schlechter abgeschirmt gewesen insgesamt als so ein Teil heute, glaube ich.
Da habe ich auch noch mal ein interessantes Trivia-Fact vom Insider-Podcast. Also da haben sie zum einen so ein bisschen erzählt, dass es da ja kein grobes Rezept gibt, wie Chucks Krankheit denn jetzt so auszusehen hat. Das ist eben Direktor quasi überlassen, wie er das in der Folge, wo das vorkommt, quasi darstellen will. Und ja, hier haben sie es halt so gemacht, dass sie das wirklich auf Film mit Mehrfachbelichtung gemacht haben, dass das dann so einen verzerrten Effekt gegeben hat, was ich sehr interessant fand und cool.
Was ich mir halt überlegt habe, ist diese Szene, also es gibt ja dieses Zitat, would you rather want that she thinks you are a raging prick than that she knows the truth. Also Jimmy fragt Chuck, ob es ihm lieber wäre, dass sie denkt, dass er halt ein großes Arschloch ist, anstatt dass er die Wahrheit sagt. Yeah. Und er sagt ja, das ist ihm lieber. Und ich glaube einfach, dass das ganz wichtig ist, dieser Rückblick, um Chuck nochmal ein bisschen stärker zu charakterisieren. Dass er halt ein sehr stolzer Mann ist und sehr stolz auf seine Arbeit, was er dann sich in dem Hass auf Jimmy widerspiegelt, aber auch sehr stolz in seiner, ja sagen wir mal, physischen Unversehrtheit.
Ja.
Und auch seinem Standing gegenüber Rebecca, was er dann auch am Schluss in der Gerichtsverhandlung gesagt hat, er wollte nicht, dass sie weniger von ihm denkt, was ja auf der einen Seite irgendwie unverständlich ist, weil natürlich wird sie, hätte sie ja immer noch geliebt. Auf der anderen Seite kann das ja durchaus passieren, dass sie dann so eine Art Mitleidskomplex für Chuck entwickelt und ihn nicht mehr als den Mann sieht, als den er gerne gesehen worden wäre. Und ich glaube einfach, dass Chucks Stolz ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt für seine Persönlichkeit ist. Dass der halt über die Jahre so viel davon angesammelt hat, weil er halt ein erfolgreicher Anwalt ist, weil er irgendwie schönes Haus, Beziehung mit einer, was ist hier, Pianistin, oder?
Geige?
Ja, sowas
oder in Richtung. Oder Pianistin, irgendein Instrument auf jeden Fall. Ja.
Auf jeden Fall. Und daher habe ich ja schon auf Twitter angekündigt, muss ich mich da so ein bisschen auf die Seite von Chuck stellen. Jetzt nicht so sehr in der Szene, aber
dann
in der
Verhandlung. Nicht schon wieder.
In der Verhandlung. Ja,
das hast du dir doch erst letztens ausgetrieben, habe ich gedacht.
Ja, also wenn wir dann auf die Verhandlung kommen, muss ich sagen, da hat Jimmy schon ein paar miese Tricks gemacht, wo ich sage, muss das sein?
Aber Chuck hat doch genauso viele miese Tricks gemacht, dass mit diesen ganzen. Ach ja, da kommen wir später drauf.
Glaube ich, ja. Ja, also das Essen eskaliert darin, dass halt der totale Horror für Chuck passiert, dass es klingelt ein Telefon in seiner Nähe, was, ich weiß gar nicht, ob sie damals schon dieses so, ja hier, lass mal Elektrozeug draußen und so, das schon irgendwie auf dem Schirm hatten, auf jeden Fall geht dann
Rebecca auch noch. Rebecca durfte das ja nicht wissen.
Ach so, aha, ja, genau, stimmt, ja, okay.
Er versucht noch wegzugehen in die Küche.
Genau, und sie läuft ihm die ganze Zeit hinterher, ja.
So ungewollt irgendwie.
Ja, ja.
Immer die Teller weg und so, und dann hier.
Das hat also Telofine auch so gemacht, sie kostet ja noch von dieser Soße dann noch ein bisschen. Ja. Und ich finde auch interessant, wie Rebecca darauf reagiert, wo er dann sagt, also er sagt ja, das ist unhöflich beim Essen zu telefonieren. Und sie sagt ja, du hast recht, das war wirklich unhöflich, also spielt da so ein bisschen mit. Und ich weiß jetzt nicht, ob das halt einfach eine typische Reaktion von Chuck ist, weil ich mir vorstellen könnte, dass der halt wirklich so ist und das wirklich sehr unhöflich findet. Oder ob sie jetzt schon merkt, dass da was faul ist, aber ihn jetzt auch nicht irgendwie bloßstellen möchte.
Also, ich hab's ja schon gesagt, ich fand das Verhalten für ihn passend und also ich glaube, normal würde er jetzt nicht so extrem reagieren, aber ich würde jetzt, kann mir gut vorstellen, dass er auch eher so sagt, so, also hier in Gesellschaft irgendwie telefonieren, ist jetzt nicht so gut. Ja, aber also ich fand es eine gute Erklärung. Ich war auch gespannt, so, was kommt jetzt, was passiert jetzt?
Jimmy versucht ihm ja da auch schon wieder zuzureden und nun sagst ihr doch, sie wird's verstehen und ne, er will's ihr partout nicht sagen.
Mhm.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Also ich versuche mich da halt in die Situation von Chuck hineinzuversetzen.
Ja. Ich bin auch immer noch.
Kannst du auch schon ein bisschen verstehen.
Ja, ich habe auch immer noch immer wieder diese Momente, wo ich denke, na, ist das wirklich echt oder tut er nur so? Wo wir, glaube ich, gegen Ende der Folge nochmal zu kommen.
Warum sollte er nur so tun, um.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das, vielleicht weiß er selber nicht. Oder vielleicht spitzt das nur, keine Ahnung. Deswegen.
Ich sag mal so, es muss ja nicht echt sein und trotzdem kann er sich ja einbilden, dass es so ist.
Ja.
Da habe ich in der Folge dann auch noch ein paar Indizien gegen Ende drin für mich.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Szene endet. Sie verschwindet, ne?
Sie nimmt sich dann ein Taxi. Also Jimmy will sie noch nach Hause fahren oder aufs Hotel. Und sie nimmt sich dann ein Taxi. Also man merkt schon, dass sie das auch schon sehr zugesetzt hat.
Ja.
Ich weiß nicht, bei dieser Folge sind ja die einzelnen Teile immer so unterbrochen mit so einer Ausblendung als schwarzem Bildschirm und dann geht's mit der nächsten Einstellung weiter. Haben wir das schon öfter gehabt? Also es ist mir das erste Mal so aufgefallen.
Was meinst du von Flashback auf Jetztzeit oder zwischen den Szenen?
Zwischen den Szenen. Also danach kommt ja die Szene beim Tierarzt mit dem Fisch. Wo Jimmy beim Tierarzt ist, nachdem sie praktisch bei Chuck mit dem Taxi wegfährt. Und dann blendet das Bild ja so aus und er kommt dann. Nee, stimmt, dann kommt erstmal das Intro und dann geht's los beim Tierarzt. Aber dann bei den anderen Szenen immer wird das Bild quasi schwarz und dann geht die nächste Szene weiter. Ist mir das erste Mal so aufgefallen bei der
Episode. Nee, also ich habe hier direkt einen Wechsel ohne Schwarzbild.
Was mir halt aufgefallen ist, dass sie halt das ganz oft gemacht haben oder jetzt hier in der einen Szene ganz deutlich, dass sie halt das Audio vor die eigentliche Szene gezogen haben. Also es gibt ja die Szene, wo Jimmy und Kim sich Zähne putzen und dann hört man schon den Verteidiger sprechen.
Ja, und man sieht aber noch nicht, was. Ja, man sieht nicht das, was man hört.
Was ein schöner Aufschlag ist für dieses große Finale.
Ja, aber nach dem Intro kommt doch erstmal die Szene mit dem Tier. Mit dem Goldfisch, oder?
Genau, wir sind wieder bei unserem Freund, dem Tierarzt, beziehungsweise erstmal der Jimmy, der zwischen zwei Leuten sitzt mit einer Tüte.
Auch wieder, mit dem also Goldfisch. Auch wieder eine sehr geile Einstellung, muss man einfach mal sagen. Das ist so ein Reminiszent. Also ich finde dieses Leute sitzen auf einer Bank, das ist irgendwie so der Money Shot von Better Call Saul. Das war ja auch in einer Folge davor, wo er mit seinem Anwaltsfreund der Mittag isst und versucht ihn so ein bisschen
Folge,
zu bestechen. Und ich habe so das Gefühl, das ist so ein ganz leichtes Fischei. Also ich habe irgendwie das gerade Bild nochmal vor mir.
Ja.
Und es ist halt irgendwie so aus so einer leichten Froschperspektive, also fast auf der Augenhöhe des Hundes.
Es ist auf jeden Fall mit Vignette so ein bisschen an den Rändern.
Genau. Ja, gut. Und man sieht halt, die Füße sind halt extrem groß im Vergleich zu den Körpern.
Ja.
Also Bilder hat die Folge generell wieder sehr viele
gute. Ja, und wenn die Frau, die mit ihrem...
Dieser mitleidige Blick.
Ja, mit ihrem Hund da sitzt und in einer... Zeitung, wo es aber irgendwie eher mal um Katzen geht als um Hunde und daneben...
Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, du hast recht.
Neben Jimmy, den Typ, der mit einem auch, ja gut, für Amerikaner wahrscheinlich eher typisch, aber mit so einem...
Ja gut, für New Mexico.
Ja, stimmt, okay. Mit so einem ganz anderen Haustier da nochmal
so
sitzt.
Eine Komodo nee, so ein Leguan heißen die, genau. Iguana auf Englisch.
Und auch also dem geht's irgendwie ein bisschen besser oder so. Also auf jeden Fall sitzt der, ja,
der
so.
Der hat bestimmt Schluck auf oder so.
Leicht grinsend da oder so. Also auf jeden Fall streichelt er ihn so ein bisschen und ja.
Wenn wir jetzt mal richtig in diese Szene reintauchen, seht ihr im Hintergrund, da stehen so Kaugummispender. Also einmal ganz deutlich sind da anscheinend so Skittles oder Smarties oder sowas. Aber in der Mitte, kann es sein, dass da irgendwie auch so Tierfutter drin ist? Weil das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, dass man da irgendwie Süßigkeiten irgendwie für die Kinder hat und dann Tierfutter für irgendwie, keine Ahnung, den Hund, dass man dem auch ein Leckerli gibt.
Ja, wo ich gerade so gucke, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, stimmt.
Ja, also es ist ein sehr schönes Set-Design auch.
Ja, also man kann das irgendwie nicht so richtig erkennen, was das sein soll. Und so
vor allen Dingen beim Tierarzt, wenn es dann vielleicht auch mal eine Spritze gibt und dann für was bist du für ein braver Junge hier, kriegst ein Leckerli.
Ja.
Ja. Jonathan Banks ist auch für diese Folge gecredited, sehe ich gerade, wo er gar nicht vorkam. Aber ich glaube, so Hauptdarsteller kriegen für jede Folge einen Credit, oder?
Ja, wahrscheinlich so.
Ja. Und der Tierarzt, das ist ja so ein bisschen shady, aber er hat ja schon wirklich ein Herz für Tiere, also scheißt ihn dann doch wirklich zusammen, als der Goldfisch nicht genug Sauerstoff hat.
Ja, das fand ich sehr schön. Ja. Das fand ich total cool.
Er ist auch ein guter Tierarzt.
Ja. Also er ist so wie Gus, der macht seinen Tarnjob sozusagen auch sehr gut mit Herzblut.
Ja. Und ich habe dann noch nachgeschaut, er sagt ja, du brauchst einen Bubbler, also so ein kleines Gerät, was Sauerstoff ins Wasser bringt. Mhm. Und dann sagt er noch was und ich habe erst gedacht, das ist so eine ganz besondere Marke von Bubblern, aber nee, das ist so ein kleiner Saugfisch. Also kennt das vielleicht, wenn im Aquarium, das sind so kleine Wälze, die immer so an der Scheibe kleben.
Ja.
Und so einen soll er sich auch kaufen, wahrscheinlich damit die Scheibe sauber bleibt.
Ja, genau. Die sollen angeblich die Scheiben sauber halten, tun sie aber nicht, weil die Viecher immer am Boden rumhängen und Steine trauen.
Ich habe das dann auf Wikipedia auch tatsächlich nachgelesen. Ich glaube, es geht weniger um Scheibe sauber halten, sondern einfach, dass die Algen generell wegentfernen oder eindämmen. Also, dass sich da nicht übermäßig Algen im Becken bilden.
Mhm. Ja, die fressen
mich auch erst. Habe mich auch erst gefragt, wo er den Goldfisch her hat, aber den hat er, glaube ich, einfach aus diesem Nail-Salon da aus dem Aquarium geholt, oder?
Ja, ich habe auch überlegt, sag mal, habe ich den irgendwie, diese Einstellung mit der Tüte und dem Goldfisch kommt mir bekannt vor und habe auch nicht nachgeguckt jetzt. Vielleicht kann das unser lieber Hörer, dass der in der letzten Folge kommentiert hat. Da kommen wir später noch zu. Ja, dann...
Naja, Goldfisch im Dings ist ja ein relativ ikonisches Bild auch, würde ich sagen. Also zum Beispiel bei Findet Nemo da mit Dala
und... Ja, ja, vielleicht aus irgendwas anderem, ja.
Dann gibt's eine Mr. Bean-Folge, wo sowas auftaucht.
Ja, gut, vielleicht irgendwie so unterbewusst.
Dann kommt mal Mesa Verde, kurzer Abstecher zu Mesa Verde.
Genau.
Ja. Wo Kim sich quasi... ein Offenbarungseid leistet, halt, dass sie darin verstrickt ist in diesen Zahlendreher und dass es da diese Verhandlungen gibt. Mhm. Finde ich auch interessant. Da gibt's halt so ein Level of Trust. Also es gibt halt diesen einen Kunden, der halt relativ schnell abgehandelt wird und dann gibt's da noch die zwei Anwälte von Mesa Verde. Mhm. Und der Mann, also beiden erzählt sie es und der Mann sagt, ja, dann ist alles in Ordnung und geht dann und dann fragt die Frau nochmal nach, ob wirklich alles in Ordnung ist.
Ja.
Und da merkt man halt, dass zwischen den beiden, dass sie da auch, glaube ich, nochmal ehrlicher reden können.
So unter Frauen, so
Frauen-Trust-Level
oder...
Ja, nicht, vielleicht unter nicht nur das, sondern halt, sie kennen sich halt...
Ja, genau, das hatte ich auch kurz...
Kennen sich halt länger.
Was ich sehr schön fand, dieses Stilmittel, dass er den Satz empfängt, der so sehr zweideutig anfängt, so wenn ich eins hasse, dann sind es Männer, die ihre Fehler nicht eingestehen. Und man denkt so, okay, was sagt er jetzt? Aber ja, man hat auch schon so ein bisschen vorher gesehen, so, gut, guckt jetzt dich, also mir sind jetzt nicht die Gesichtszüge entgleist oder so. Und dann im nächsten Satz sagt er auch, beziehungsweise merkt dann auch der Zuschauer nochmal, okay, die finden Kim Wexler in dem, was sie tut, sehr gut.
Sie ist ja auch wahnsinnig gut. Also sieht man gleich in der Verhandlung noch, sie ist, also was mir auch aufgefallen ist, dafür, dass es im Grunde eine Anwaltsserie ist, findet hier sehr wenig in Gerichtssälen statt. Mhm. Also im Grunde, es ist ja auch keine klassische Anwaltsserie, aber wann war das letzte Mal, dass wir wirklich in einem Gerichtssaal waren? Das muss doch irgendwie Anfang der zweiten Staffel gewesen sein oder Ende der ersten Staffel.
Ja, ist schon ein bisschen länger her, ja.
Ja. Ja. Ja, und dann können ja auch schon die Gerichtsszene geht dann los, ne? Also
und da finde ich
mit dem Anfang von dem Zähneputzen und
Nee, so es kommt erst die Begehung. Du überspringst eine Szene.
Genau,
es kommt
die Begehung. Gerichtssaal.
Genau, und ich finde, da ist nochmal ganz klar, bei Better Call Saul, die wissen, wie man so einen Raum auch benutzt. Also im Grunde, der erste Schauspieler in dieser Szene ist der Raum, weil man sieht ja den Raum, bevor irgendeine Person drin ist. Man sieht dieses große Exit sein, auch immer spiegelverkehrt. Ich glaube, man sieht es kein einziges Mal in der Großaufnahme richtig rum.
Da musste ich direkt wieder an unseren Vergleich in der ersten Folge denken. Da hatten wir ja auch schon so ein bisschen Star Wars gedacht und da habe ich auch so, das ist aber ja jetzt voll Imperiumsfarbgebung, so das gesamte Bild.
Ja. Und dann, also falls ihr euch wundert, warum wir das alles so genau wissen, ich schaue gerade nochmal die Folge nebenher nach.
Ja. Ich schaue nicht nochmal nach, übrigens, nur so für das Protokoll.
Ja, du hast ja auch, das Serien-Supergedächtnis.
Also ich habe bei
fünf
allen
Seiten
Folgen
Notizen hier.
Ich habe jetzt wirklich, wirklich?
Ja, Doktorarbeit geschrieben oder
was? Da muss man ja auch mal loben. Ich habe jetzt
gestern bis halb zwei habe ich gestern geguckt, zweimal die Folge. Einmal geguckt und dann nochmal und alles aufgeschrieben.
Tatsächlich das hier auf meinem Fire TV extra nochmal nebenbei laufen, dass man halt so durchgucken kann, weil ja, dann vergisst man doch mal irgendwie gerne was. Ich finde diesen Gerichtssaal sehr schön, weil man eigentlich amerikanisches Gericht eher so kennt, so großer, pompöser Saal und so.
Aber ist das nicht, das ist doch gar kein richtiger Gerichtssaal. Das ist doch.
Ist das ein Anhörungssaal oder was?
Ja, er ist doch da bei der Gerichtskammer oder was?
Gerichtskammer.
Es ist schon irgendwie ein Verhandlungssaal, sagen wir
mal
so.
Ja, ein Verhandlungsraum ist es auf jeden Fall, aber kein richtiger Gerichtssaal.
Ja, genau. Es geht ja darum, ob Jimmy irgendwie quasi suspendiert wird oder nicht.
Ja. Ja, aber alles in allem ist der Raum nicht sehr viel größer als der, den wir in der ersten Folge, erste Staffel sehen, wo er da diesen Jungs da aus der Patsche helfen will, den abgetrennten Kopf und so.
Ich glaube, der wirkte zumindest größer so.
Also die, ich glaube auch, man hat auch eine falsche Vorstellung von den Größen von Gerichtssälen. Ich glaube, so wirklich große Gerichtssäle, die sieht man nur im Fernsehen.
Ja, vermutlich.
Wo dann noch an der Seite so eine Jury und alles drin sitzt.
Ja, aber was bei der Szene eigentlich noch extrem wichtig ist, ist, was Chuck sagt, ganz am Ende. Er sagt ja, ich will ein Berufsverbot und zwar nicht irgendwie für ein Jahr oder so. Nee, ich will, dass er für immer kein Anwalt mehr sein wird und ganz egal, wenn auch der Himmel zusammenbricht, ne, sagt er doch. Also
ja, nee, ich glaube,
weil Howard ihn noch darauf hinweist, so ja, meinst du musst da kommen? Also wir könnten das alleine machen, du musst da nicht unbedingt hin, weil er glaube ich schon weiß, was passieren könnte.
Und ich finde auch Peter Fabian, der ja hier den wie heißt der, Hamlin?
Howard
Hamlin spielt. Ich finde diese Kameraführung in der Szene, er geht quasi ganz an die Kamera ran und dann sieht man, dass er ein sehr besorgtes Gesicht hat.
Howard.
Also beißt so ein bisschen die Lippen zusammen und es geht ja darum, dass er nicht will, dass Chuck aussagt, weil das ein schlechtes Licht auf die Firma wirft, was ja Chuck dann sofort durchschaut. Und dann sieht man auch, also er ist ja schon ein bisschen so ein Verschlagener, weil er schaut sehr besorgt und dann dreht er sich um und sammelt sich so richtig, um halt wieder mit Chuck zu reden, den er so ein bisschen betören will.
Ja.
Und das ist halt so, also so subtil, aber so gut geschauspielert. Das ist mir jetzt gerade bei dem Schauen aufgefallen. Ich glaube, man muss manche Folgen auch mal ohne Ton schauen, um zu sehen, wie die Schauspieler richtig schauspielern.
Wobei ich auch so mittlerweile so ein bisschen das Gefühl habe, dass Howard da auch wirklich so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, dass er auch so ein bisschen zumindest eine kleine Ecke in seinem Herz auch für Jimmy finden kann. Und
Ich glaube, er hatte schon immer, also
er war ja nie will, gegen dass Jimmy. Er eigentlich erfolgreich wird.
Ja, genau, das
kommt. Er war ja nur immer der Buhmann, um halt Chuck nicht zu verraten, aber er persönlich hatte ja nie was gegen Jimmy.
Genau, wird ja auch später nochmal erklärt, gesagt und ja, man kommt, also man, was Erik sagt, dass Howard so ein bisschen so, ja, auch nicht so wirklich Bock vielleicht drauf hat auf dieses Ganze, sondern eigentlich, ja, um andere Sachen kümmern möchte, vielleicht und, ja.
Ich denke mal, dass Howard auch weiß, dass Chuck einen an der Schüssel hat.
Ja, das kann schon sein.
Ja. Er ist auch, ich glaube, er ist auch so, ne? So dieses so, oh, eigentlich nervt er, aber, ja.
Er ist eben nun mal Teilhaber.
Ja, und möchte ja so nett zu seinen Mitmenschen sein und so. Und ja, genau, Teilhaber auch noch. Und ja.
Ja. Ich möchte jetzt aber eigentlich mal nach einer Dreiviertelstunde so langsam zum Kern der Folge kommen.
Ja, noch ganz so kurz. Also, du willst zu Chuck kommen, oder?
Ich will zu der Gerichtsverhandlung kommen und erstmal.
Ja, da sind wir doch schon.
Da sind wir ja schon.
Das Meta-Ding aufmachen.
Wir sind schon mal im Raum.
Das finde ich.
Genau.
Das
find im ich Raum sind wir doch schon mal.
Wir haben alle schon Platz genommen.
Dass wir in der Anwaltsserie jetzt in der dritten Staffel in der Hälfte das erste Mal wirklich so einen richtig großen Fokus mal auf dieses Gerichtsthema und eine komplette Hörung quasi so mehr oder weniger uns dargeboten wird, ja, in einer Folge.
Aber wie Christopher ja auch schon gesagt hat, es ist ja jetzt nicht so die typische Anwaltsserie, sondern schon so ein bisschen anders und ja, dann, also ich hab's jetzt bisher, ich saß jetzt bisher auch nicht da so, okay, irgendwie fehlt so das Law and Order so da drin irgendwie.
Ja, ich dachte mehr so an The Good Wife und so.
Ja, also ich habe es jetzt nicht vermisst, aber ich fand es jetzt auch schön, dass mal so eine ganze Folge irgendwie das Thema ist, sozusagen.
Das ist da kann ich jetzt mal meine große Theorie anbringen. Oder willst du noch davor was sagen?
Ich wollte bloß noch mal kurz, das ist auch noch mal ein komplett neues Thema, also für das Breaking Bad und jetzt Better Call Saul und Team halt auch. Also noch mal eine ganz andere Richtung, in die sie auch noch nie was gemacht haben, so groß.
Ja. Also meine große Theorie ist ja, dass Better Call Saul genauso wie Breaking Bad 5 Staffeln haben wird. Und das würde bedeuten, dass diese Folge nicht nur der Mittelpunkt dieser Staffel ist, sondern der Mittelpunkt der kompletten Serie. Und das mache ich daran fest, dass jetzt quasi hier der Knackpunkt ist. Wir haben jetzt 2,5 Staffeln McGill, genau. beobachtet, wie er versucht hat, ein guter Mensch zu werden. Und jetzt hat er endlich quasi, ist quasi der Kackpunkt gekommen. Sein Bruder ist in Anführungsstrichen besiegt. Also man hat ja in den Blicken gesehen, wir wissen ja noch nicht die Entscheidung der Bar Association, aber wir sehen ja an den Blicken der verschiedenen Richterinnen und Richter dort, dass Chuck kein gutes Standing mehr hat.
Jetzt greift er aber schon weit vor.
Ja, nee, aber lass mich kurz mal ausführen. Und dass wir jetzt die nächsten 2,5 Staffeln den Prozess zu Saul Goodman sehen werden.
Ja, das hatten wir auch, also habe ich auch mit meinen anderen Gästen, haben wir auch so kurz nochmal gerätselratet, wie viele Staffeln kommen und auch so drauf kommen, so ja, 5 Staffeln werden es wahrscheinlich so insgesamt wieder werden. Das passt so ganz gut ins Bild. Und ja, das klingt gut, deine Theorie.
Weil dieser Konflikt, der jetzt im Grunde aufgelöst wird, indem vielleicht auch die Öffentlichkeit das erste Mal Chucks wahres Gesicht sieht, das ist ein Konflikt, der quasi seit Folge 1 schwelt. Der hat sich jetzt diese 2,5 Staffeln aufgebaut und wurde in dieser doch sehr speziellen Gerichtsfolge entladen. Und jetzt ist er im Grunde, hat ja Jimmy gewonnen, vermute ich jetzt mal. Und
ja, das wissen wir noch nicht. Ja. Also
wollen wir vielleicht.
Das habe ich mir nämlich auch notiert, aber eigentlich kommen wir jetzt irgendwie schon zum Fazit und Aussicht.
Ja.
Lass uns erstmal bei der Folge, merkt ihr das?
Würde ich auch vorschlagen.
Mit der Chronologie bleiben.
Lass uns bei Kim und Jimmy weitermachen, wie sie Zähne putzen.
Ach, da seid ihr noch, ich bin jetzt schon bei dem
Ja, weil, wir haben doch letztes Mal gerätselt, sind sie ein Paar, sind sie kein Paar? Und ja, ich glaube, das ist die eindeutige Szene, sie sind ein Paar.
Sie wohnen zusammen, sie leben zusammen. Das war ja nur Vergesslichkeit meinerseits.
Und Jimmy hat jetzt auch eine eigene Zahnbürste und muss nicht mehr Kims Daumen nehmen.
Stimmt. Ja, stimmt. Ja, aber ich würde jetzt gern zu der ersten Anhörung kommen, wo ja Howard Hamlin interviewt wird sozusagen. Und da muss ich sagen, ich bin großer Fan von Rhea Seehorn, die ja Kim Wexler spielt. Und da ist ein
so also gut.
Da sieht man, wie gut sie ist. Er fragt, ich kann dir gerne über seine Zeit bei Davis in Maine erzählen. Und sie weiß natürlich genau, dass das unvorteilhaft für Jimmy ist. Und sie tut so, als würde sie kurz überlegen, will ich das jetzt wirklich hören, so dass das Anhörungswort nicht merkt, dass sie da überhaupt nicht hin will, sondern die denken, okay, sie hat darüber nachgedacht, aber das will sie jetzt nicht hören. Also sie spielt das so gut, also dass das nicht aussieht, als wäre sie da, würde sie verzweifelt von diesem Fall ablenken und sagt einfach, no, thank you, so unauffällig, aber also auffällig unauffällig, dass ich habe, also beim ersten Mal wollte ich beinahe applaudieren bei dieser schauspielerischen Leistung. Okay. Ja. Und da sieht man auch, wie Jimmy so ein bisschen heiterer wird. Also er ist ja am Anfang der Verhandlung ein bisschen niedergeschlagen, natürlich irgendwie schwerer Prozess. Und jetzt schaut er halt zu Kimi und zu Kim und sieht, wie gut sie ist in dem, was sie tut. Und er ist also so ein bisschen auch stolz auf sie. Also man sieht, also wenn ich mal so seinen Gesichtsausdruck interpretiere, es ist fantastisch.
Hm. Ja, genau. Und halt die Richter von, die auch irgendwie einen ganz guten Job machen, finde ich. Also die sind so nicht zu lax, aber halt auch nicht zu hart und lassen, sagen ja auch mal hier, ja, jetzt geben wir dir hier ein bisschen mehr Freiheit, dann muss aber auch der Staatsanwalt mehr Freiheit bekommen im Gegenzug.
Mhm. Ja. Also klar, die Richter sind halt neutral, wo ich mich frage, was macht der dritte Richter? Der sagt gar nichts.
Der da rechts sitzt, ne?
Genau, der ganz rechts sitzt, der hat gar keine Sprechrolle.
Vielleicht so eine Art Schöffe, der nur dabei sitzt.
Schöffengericht bei der Bar Association.
Ja, ich sag ja so eine Art, keine Ahnung, wie die das da geregelt haben.
Der Schriftführer oder sowas, der Kassenwart.
Ich habe nebenbei mal nach dem Staatsanwalt, wie auch immer, also der Gegenseite geguckt, gespielt von Quinn Wentworth, sehr komischer Name, irgendwie zusammengeschrieben, hat irgendwie vorher mal bei The Affair etwas länger mitgespielt, Good Wife auch einmal, The Following und Blue Bloods, Shades of Blue und Elementary, also so ähnliche Rollen, Polizist, FBI.
Ja, so ein klassischer Polizeiseriendarsteller.
Ja. Ist auch ein guter Cast, finde ich, also gut ausgewählt. Weil ja. Er spielt auch den Staatsanwalt so ein bisschen, der wirkt so glatt und so ein bisschen, es fühlt er sich auch schon so ein bisschen wie was Besseres und ja, ich bin ja der Staatsanwalt und.
Aber also auf mich kam er nicht, also er kam nicht zu arrogant rüber, also nicht,
ja.
Also
nicht es zu. Es ist nicht zu, so auf die Nase, aber es ist schon so ein bisschen subtil, spielt's also, immer mit.
Der macht halt auch nur seinen Job so.
Ja.
Ja. Es kommt ja die nächste Szene, wo das Band vorgespielt wird und da muss ich die Requisite hier loben. Das ist ja ein super Abspielgerät. Das sieht noch so richtig super analog aus. Da muss auch irgendwie eine Kassette abspielen, aber dann mit diesen analogen Anzeigen noch an der Seite sieht aus wie aus was aus dem 19. Jahrhundert.
Ja, ich habe so gesagt, was kamen die denn da jetzt rein? Was machen die denn da?
Ja, kennt man ja irgendwie vom Staat bezahlt, da updatet man halt nicht das Kassettendeck jedes Jahr.
Ja, und also, ja, wirklich wie irgendwie so, machen die da jetzt Party oder spielen die da jetzt eine Kassette ab, also?
Ja, so ein ganzer Wagen, ist aber, ein bisschen wie so ein Klassenzimmer.
Ja, ich glaube, auf dem Wagen ist noch mehr irgendwie als nur so ein Kassettenabspieler.
Ja, so glaube ich ein Dia-Projektor noch drauf.
Genau, Dia-Projektor sehe ich da und, ja. Sieht auch so ein bisschen wild verkabelt aus irgendwie. Also.
Sieht schon, also ich bin halt einmal überlegen, das stand ja nicht einfach da rum, das muss ja die Requisite zusammengebaut haben. Da muss sich ja jemand Gedanken gemacht haben, wie sieht das im Fernsehen am geilsten aus? Und natürlich sieht was aus, wo Kabel dranhängen, wo die Lautsprecher vorne so dran montiert sind, viel interessanter aus, als irgendwie einfach nur irgendwie so ein Kassettendeck, was da irgendwie draufgelegt wird. Also muss ich überlegen, ja. Da sind ja Leute drauf angestellt, die sagen, okay, wir müssen hier dieses Teil richtig geil aussehen lassen, aber auch realistisch. Und es ist halt realistisch, dass sie so einen Wagen haben, wo alles mögliche an Media-Equipment drauf ist.
Ja.
Also sehr gute
Vorher haben wir auch noch die Stelle. Szene vergessen, wie Chuck zu Hause seine Aussage übt und verschiedene Varianten durchgeht, was er sagen will.
Nee, das kommt jetzt erst noch.
Okay. Und die Treppenhausszene kommt auch erst noch, oder?
Die was?
Die Treppenhausszene.
Ja, genau. Ja. Also nach der Bandspielszene kommt es halt, wie Chuck sein Statement übt, was halt sehr Chuck ist.
Erstmal sagt Jimmy noch, dass er sich kurz mit seiner Partnerin besprechen muss.
Genau, weil
Zeitschinden, genau.
Weil ein Flug verspätet ist, aber meist noch nicht Westenflug.
Genau, wir sehen nämlich im Hintergrund auch die Sekretärin sitzen. Wer ist sie nochmal?
Vanessa, glaube ich.
Ja. Oder?
Ich fand...
Irgendwas mit V.
Ich fand bemerkenswert, weil wenn sie manchmal so auf sie
hintergeschnitten
haben, wie ihr so nach und nach gefühlt alles aus dem Gesicht gefallen ist und irgendwie sie total verdutzt schien. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Was sind das für Leute? Was hat Jimmy für Praktiken? Was soll das?
Francesca heißt sie übrigens.
Ja.
Stimmt, Francesca.
Jetzt wird immer wieder. Ja, genau, dann kommen wir zu der Szene, wo Chuck seine Rede übt und ja, so was er zu über Jimmy sagt und
ja. Er will einfach, dass es nicht zu kühl wirkt und dass er will schon so ein bisschen seine Emotionen auch runterspielen und aber auch nicht zu gekünstelt klingen und ja.
Mir fällt gerade ein, ich jetzt gerade so durchgescrubbt habe, zum einen zu dem Tape gleich was und wir haben nämlich vergessen zu sagen, was Jimmy und der Tierarzt besprochen haben, worum es da ging, dass Jimmy einen schnellen Fingern gesucht hat und gesagt hat, hier nicht irgendwie einer, der mal im Supermarkt irgendwie ein paar Tüten Chips klaut oder so, sondern schon...
Genau, und dann fragt der Tierarzt noch, wirst du ihn in enge Räume sperren müssen? Und er so, nein, nein. Und dann so, ja, dann habe ich genau den Mann für dich. Und was ist das, der erste Auftritt der erste Auftritt in der Serie?
Den meinst du?
Von dem Arzt?
Nee, von Huel.
Huel, ja.
Ja. Huel taucht wieder auf. Yay.
Ja, Huel. nachdem er mehrere Jahre in dem Zimmer auf dem Plastikstuhl sitzen musste.
Ja.
Offenbar nichts gegessen hat, weil er abgenommen hat.
Ja, und als sich als aufs Geld legende GIF im Internet lebt.
Genau. Er wurde im Internet verewigt.
Ja. Aber er hätte das nicht gemacht. Ja, ich freue mich so, oh, der Huel, ja. Sieht gut aus, ne? Also ist ein bisschen schlanker, glaube ich.
Ja.
Weiß ich jetzt gar nicht. Aber
obwohl nach der Serienchronologie hat er halt zugenommen.
Ja. Wahrscheinlich, na, er macht ja nicht viel da bei Jimmy, ne? Sitzt ja immer noch auf dem Stuhl rum.
Ja, und aber zu überdeckt, dass ich auf dem Haufen Geld.
Ja, also ich habe dann in der Szene überlegt, so ich wusste, okay, jetzt da ist unser Langfinger. Ich habe erst gedacht, es kommt irgendwie wieder Dingen zum Einsatz, aber das wäre ja Quatsch gewesen, weil den kennt ja Chuck schon. Mike?
Was meinst du? Ach so, ja, genau.
Den kennt ja auch Jimmy schon. Den hätte er ja selber beauftragen können.
Ja, das auch. Ja, gut, aber das gut, ja, wahrscheinlich kennt Jimmy den Tierarzt über Mike.
Ja, über Mike würde ich auch denken.
Jetzt vermuten. Ja, man sieht dann eben so dieses typische Zusammenstoßen und Huel grinst irgendwie dann Chuck noch hinterher und man weiß irgendwie, okay, er hat ihm irgendwas stibitzt oder zugesteckt.
Ja, das ist ein bisschen mehr die sophisticated Variante von dem Trick, den wir auch schon rekursiv in der ersten Staffel gesehen haben.
Mit dem Bett?
Nee, mit dem Zusammenstoßen. Da soll ja Chuck das mit dem Kaffee überschütten und da diesen, das hier, den Notizblock von dem Polizisten.
Ach so. Ja, nee, ich habe jetzt eher an den Effekt gedacht, wo die Ärztin das elektrische Bett eingeschaltet hat und Chuck nichts gemerkt hat.
Ach so, ja.
Das kommt ja später erst noch.
Ja. Ja, genau, gut. Ich greife schon wieder fort, tut mir leid.
Oder wird später erst noch aufgeklärt, genau.
Aber ich habe mir das sofort gedacht, was er da jetzt zugesteckt hat. Also ich habe eher gedacht, das wäre so ein ganzes Handy und dann wird dann irgendwie angerufen, aber ich habe mir schon eher gedacht, dass es halt darum geht, irgendwie zu beweisen, dass Chuck nur psychisch krank ist und nicht wirklich krank.
Ja, genau, also das habe ich dann auch so gedacht, im Laufe der folgenden Minuten so, okay, irgendwie gleich bimmelt da in Chucks Jackett ein Handy los oder was.
So, wer ist der nächste Zeuge nach Howard, dann kommt doch schon direkt. Ist dann
so Chuck, oder? Genau, da kommt Chuck und ja, genau, es geht dann halt um.
Das wird halt auch richtig schön aufgebaut. Man sieht ihn erst zu Hause, wie er das probt. Dann wird der vorgefahren, extra abgesperrter Parkplatz direkt vor dem Haus in seinem Jaguar.
In dem Jaguar von Howard, oder was ist denn
alles? Wird ausgeschaltet, Licht aus.
Ja, genau.
Und sogar die Exit Lights, die können nicht ausgeschaltet werden.
Genau.
Ja. Und der mittlere Richter dort, der ist auch so, also als Chuck sagt, ja, ich muss ein bisschen frische Luft holen, und er so, ja, natürlich, Herr McGill, natürlich nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen. Also er wird da schon ein bisschen gepampert.
Ja. Ja.
Zu dem Zeitpunkt denken sie ja auch noch, dass Chuck der große Hero ist.
Ja, was ich auch schon
finde. Aber auf der anderen Seite, das wird zwar in der Serie immer bloß angedeutet, aber es ist ja schon so, dass Chuck ja sicherlich auch in der Anwaltswelt da ein großer Name ist und da wer weiß nicht, was für Fälle gedreht oder gewonnen hat. Das erfahren wir zwar nie, aber ich denke, da liegt schon einige Erfolge auch in seiner Geschichte und sein Name wird schon zumindest in der Anwaltswelt einen großen Ruf haben, denke ich mal.
Was ich noch sagen wollte, was ich sehr schön fand, man hat nochmal so ein bisschen so eine Rückschau, so, was war eigentlich bisher und wie ist so das Verhältnis so zu den zwischen allen und Howard sagt ja dann auch, dass Jimmy eben nicht aus irgendwie, weil er ihn nicht wollte, nicht eingestellt wurde, sondern weil das sonst ausgesehen hätte wie Vetternwirtschaft. Und ich glaube, das kommt aber noch später erst, ne? Ich weiß gar nicht. Gibt's noch dieses so, dass es auch halt zu Anfang kurz um seine Krankheit geht und er dann sagt so, hat zwar noch kein Arzt nachgewiesen, aber irgendwie vor 30 Jahren wusste keiner was von der Erdnussallergie und irgendwie hier AIDS und Co. Hat man auch erst in den 80ern, 90ern diagnostiziert und so.
Also das fand ich ziemlich heftig, dass er da
Diese Vergleiche AIDS, fand ich auch so
AIDS als Vergleich genommen hat. Das extra gemacht, um auch mal so darzustellen, was für ein Honk der ist.
Also er glaubt ja schon selber dran. Also er spielt das ja nicht. Also er ist ja selbst davon überzeugt.
Ja.
Und ich nehme ihm auch ab, dass er echte Schmerzen hat. Das ist ja eine psychosomatische Erkrankung. Also er tut ja nicht so, als hat er, also er glaubt ja so stark daran, dass er diese Schmerzen spürt. Und
mindestens, lass uns mal zur Casus Knactus-Szene kommen.
Mindestens das, ja.
Erstmal taucht Rebecca noch auf.
Ja.
Dann gibt's noch das Gespräch zwischen.
Die wird ja quasi eingeleitet damit, dass Rebecca kommt.
Ja.
Genau, und Jimmy hat sie offenbar angerufen und erzählt, was los ist und sie sagt dann, jetzt höre ich übrigens auch das mit Carols Stimme. Das ist ganz schlimm. sie ist dann auch so schon total besorgt und Mensch und ach und war auch irgendwie, hat auch einen langen Flug hinter sich, hat irgendwie ewig durch die Welt gereist fast. Und
4000 Meilen irgendwie ist sie geflogen, sagt er doch hinterher extra.
Ja.
Und jetzt habe ich den Zettel schon weggelegt. Ja, dann gibt Kim quasi an Jimmy ab, was mich dann gewundert hat, dass Jimmy jetzt dann selber
hat mich auch
das gewundert. Verhör von Chuck übernimmt oder die nicht Verhör, die Befragung.
Ich glaube, das ist aber auch aus ein dramatischer Moment, weil einerseits muss ja Jimmy halt seinen Con durchziehen, von dem ja Kim nicht so wirklich Ahnung hat, aber andererseits ist es ja so, jetzt konfrontieren sich die zwei Brüder mal direkt und jetzt kommt alles auf den Tisch vor allen Augen und das ist so der finale Moment und das kann halt nur Jimmy gegen Chuck sein.
Ja, und ich glaube halt daran, weil Jimmy ja weiß, was er noch vorhat und was noch passieren wird, hat er einfach gedacht, das ist dann in dem Endeffekt wichtiger, dass er das selber macht, weil er halt besser weiß, wo so die Triggerpunkte sind, die er bei Chuck drücken kann oder muss, damit es dann auch eskaliert.
Ja. Mhm. Und weil halt keiner außer den beiden irgendwie in deren Beziehung zueinander drin ist. Und alle anderen irgendwie bisher so nicht alles mitbekommen haben, sozusagen, ne? Also
außenstehend. Er sagt ja auch, er will darstellen, dass nicht er Chuck hasst, sondern dass umgekehrt ist, dass Chuck ihn hasst.
Ja.
Ne? Das, genau das Umgekehrte möchte er darstellen. Ne? Und das hat ja Kim am Anfang auch schon gesagt. Sie macht doch so ein kurzes, so ein kleines Statement, so ein Einführungsstatement da. Und da sagt sie ja auch schon, dass sie darstellen wollen, wie das Verhältnis ist und wie es dazu kommen konnte, dass dieser Einbruch quasi von Jimmy passiert ist.
Ja, er zeigt dir dann auch, da ist mal so ein Einwurf noch, er zeigt dir dann auch ein paar Fotos, dass die Fotos, die Mike zuvor noch gemacht hat, da hat mich kurz ein bisschen gestört, dass Chuck dich nachgefragt hat, woher die Fotos kommen.
Das habe ich auch gedacht, warum ich... Das hat mich gewundert. Chuck, warum sagt er jetzt nichts? Warum nimmt er das so für gegeben hin
mit
den Fotos, ja? Dass er sagt, wo kommen die Fotos denn jetzt her, ne?
Mhm. Ich glaube, dass Chuck in dem Moment sich so überlegen gefühlt hat, dass er das einfach
ignoriert hat.
Ihm muss schon klar sein, dass Jimmy da irgendwie das auf halblegalen Wege besorgt hat, aber ihm war das, glaube ich, in dem Moment egal.
Mhm. Das könnte ganz gut passen. Ja, aber so Chucks dann tatsächlich, bis er aus der Haut fährt, ja wirklich sehr, sehr, sehr von sich selbst in seiner Sache überzeugt ist, ja. Genau, wenn man die ganzen Fotos sieht. Und ja, es geht dann die ganze Zeit immer so hin und her, dass die Staatsanwaltschaft so immer so Veto einlegen will und halt davon ab will, dass es ja hier nicht um die Krankheit geht und so. Und
da merkt man, dass Jimmy auch gut aufgepasst hat und auch ein guter Anwalt ist, weil er genau weiß, dass es da jetzt, also dadurch, dass Chuck darauf gekommen ist, hat er jetzt wieder die Erlaubnis sozusagen, obwohl das vorher gewetet wurde, nochmal drüber zu sprechen.
Mhm.
Also kennt quasi diese Gesetzlage, wo man da jetzt Veto einlegen darf und nicht genau und weiß, wie er da wieder sich reinschlawinern kann.
Ja, also die Hintertüren des Rechts kennt Chuck schon ziemlich gut.
Du meinst Jimmy?
Jimmy, ja, und die Fallstricke und alles.
Mhm.
Naja, was heißt Hintertüren? Ich würde sagen, er macht da seinen Job ganz gut.
Wer sind, wer sind eigentlich die beiden?
Das ist,
ja, sag's zu Ende, sorry.
So arbeitet wahrscheinlich jeder Anwalt, ne? Also so wird Chuck auch arbeiten. Also ich finde jetzt nicht, dass Jimmy irgendwie was macht, was irgendwie verwerflich ist, weil
ja, das soll auch nicht heißen, dass es verwerflich ist, aber
ja.
Ich wollte es nur so ein bisschen darstellen, vielleicht so als Hacker-Analogie. Also er guckt sich quasi, er weiß, wie das System aufgebaut ist und wo das System quasi gewisse Schwachstellen hat oder, ja, Schwachstellen klingt auch zu negativ, aber gewisse Ecken und Kniffe hat, die er genauso sich hinlegen kann und anwenden kann, damit er dann irgendwie eine Backdoor nutzen kann.
Ja, also das finde ich auch nicht verwerflich, aber was ich halt, wo ich sage, da bin ich mehr auf der Seite, warum ich nicht so ganz also 100%, sagen wir zu 90% nur mit Jimmy sein kann. Er hat da Rebecca mit reingezogen und das war nicht nötig für seinen Plan. Das war nur, um Chuck vollkommen und restlos war zu ruinieren. Ja. Also Rebecca hatte einfach keinen in seinen Con oder in seinen, war einfach Rebecca nicht vorgesehen. Das war einfach nur, um Chuck nochmal wirklich als reinzuwirken. Und da würde ich sagen, das hätte nicht sein müssen. Das war einfach zu scheiße von ihm.
Wer sind eigentlich die beiden, die da hinter Rebecca sitzen? Ist das also, ich weiß nicht, ist das irgendwie eine öffentliche Veranstaltung da oder wer sind die beiden?
Keine Ahnung. Wird auch nicht thematisiert.
Und ich glaube, das könnte auch was sein, wo Kim nochmal böse wird drüber. Weil sie hat halt dann jetzt immer so, okay, ich mach das jetzt so mit und ja, ich helfe dir jetzt da dabei auch und glaube, das könnte nochmal kritisch werden jetzt.
Wo sie am Automaten stehen, da sagt sie doch schon zu ihm, also Rebecca wird dich danach hassen. Und so, Jimmy geht so weg und sagt, oh, egal. Ist mir jetzt auch egal so.
Ja. Aber er hat ja auch sonst nichts mit ihr zu tun, also, oder? Also von daher. Also ich fand jetzt den Satz nicht so, ja, also.
Nee, also ich glaube auch nicht, dass das der Knackpunkt sein wird. Ich glaube, das ist mehr so in seiner Beziehung zu
Nicht zu, der Knackpunkt, zu Howard, aber ich glaube, Kim wird es schon nochmal anbringen und kritisieren.
Das werden wir, glaube ich, irgendwie in der nächsten Folge sehen, wie Kim sich jetzt weiter verhält.
Was natürlich auch sein könnte, ist, Jimmy ist jetzt raus bei Chuck. Also er kann ihm nicht mehr helfen. Er ist weg, ne? Er wird nicht mehr nach ihm nach Hause gehen, er wird ihm nichts mehr bringen, er ist raus. Vielleicht hat Jimmy Rebecca auch geholt, weil er weiß, dass sie sich jetzt um Chuck kümmern wird.
Ja,
dass er vielleicht wieder doch wieder gesund wird.
Ja,
dass er immer stimmt, trotzdem,
das kann sein.
Dass er trotz dass er ihn so hasst, was er jetzt was er ihm da alles antun möchte, aber dass er immer noch sein Bruder ist und er eigentlich ihm immer noch was Gutes will und nämlich dass er wieder gesund wird.
Wir wissen ja auch gar nicht so richtig, was mit seiner Situation jetzt ist, weil nachdem Ernie jetzt bei HHM rausgeschmissen wurde, gut, sie werden wahrscheinlich irgendjemanden anderen haben.
Ja, aber Jimmy wollte wahrscheinlich jemanden, das finde ich ganz guten Einwurf, der irgendwie dann doch ja sich, also zu dem Chuck einen persönlicheren Bezug hat und sich da jemand persönlich kümmert. Was ja auch noch so eingefallen ist, was die Beziehung zwischen den beiden angeht, dass wir auch in einem Satz nochmal die Erinnerung hatten an das, was Chuck dann, glaube ich, gleich sagt, dass ja Jimmy die Pleite des Ladens von seinem Vater zu verantworten hat. Wie war das?
Ja, er hat halt Stealing Blind hat das genannt.
Ja. Da geht er auch nochmal drauf ein, ja.
No, dann kommen wir halt zu der Szene, dass Chuck sagt so, was ist Jimmy? Hast du was in der Hosentasche? oder hast du was in der Tasche? Und dann holt er halt das Telefon raus und sagt so, ja, Chuck nimmt es in die Hand und sagt dann, ja, wusste ich doch, ist leer. Und ist nebenbei Francesca, glaube ich, schon rausgegangen. Und ich dachte so, was macht sie jetzt? Und dann, während Chuck, in seine Tasche greift und den Akku rausholt und so erst so anfasst und dann so, so fallen lässt und aber, ja, so leicht von, also so Mischung aus fallen und von sich wegwirft. Genau, kam Francesca wieder rein mit Huel.
Ja.
Ja, und der baut das dann so an.
War dann doch ein bisschen wie so wie im Ende von einer Perry Mason Episode. So. Also was er da meinte, irgendwie so, glaubst du, ich werde jetzt hier einfach zusammenbrechen und dann am Schluss ist es ja tatsächlich so, dass irgendwie so, und dieser Mann, kennen Sie diesen Mann?
Ja.
Also war so wirklich sehr theatralisch dann am Schluss.
Ich fand das ja gut, dass Jimmy das, oder interessant ist, dass er das so offenlegt, dass, was er da gemacht hat, also dass dann dem Motto so, hier übrigens, ne, das Ding, den kennst du ja, der hat dir vorhin was zugesteckt und ja. Ja, dann kommen wir zu dem Part, was ich ja vorhin gesagt habe, wo ja Chuck, weiß ich nicht, ob er das spielt oder tatsächlich ja sich halt so stark einbildet und tatsächlich doch irgendwie
ja
Schmerzen und hat kommt, und
hier kommen wir halt zu einer wichtigen Interpretation und ich würde das so interpretieren, dass es halt ja, wie Christopher vorhin schon gesagt hat, was Psychosomatisches ist und dass die Bilder, so wie wir es auch immer dann ab und zu mal so aus Chucks Sicht gesehen haben, wirklich tatsächlich sich so in seinem Kopf abspielen und ja, genau, und er es halt deswegen nicht immer spürt, weil er es nicht immer weiß. Also da gibt's halt das Beispiel mit der Bettszene, mit der Krankenbettszene in der ersten Staffel. Und aber wenn er es weiß, dann wird's halt besonders schlimm. Also da ist ja zum einen die Szene in diesem Copyshop, die ihn ja echt kaputt macht und dann das Nachfolgende mit dem EKG, wo er ja wahrscheinlich so sehr in den Schock geht, dass sein Gehirn einfach erstmal sagt, ja, tschüss, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Wo Jimmy ja dann auch erstmal total durchdreht. Was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Ihr habt sein Gehirn gegrillt.
Ja, stimmt.
Ja. Und ja,
genau. Jetzt halt die Szene, ne, mit dem Akku in der Tasche.
Ja, das finde ich auch nochmal ein gutes Mittel, dass sie dann unterschiedliche Arten und Weisen haben, über die verschiedenen Folgen das zu zeigen. Weil es ja immer nicht immer dieselben Quellen sind. Einmal ist es ein EKG, einmal ist es einfach bloß die Sonne draußen, einmal ist es ein Handy und die Dinge haben klar unterschiedliche Strahlungen und nach so einer Logik, wenn es das wirklich gäbe, sehen die Folgen vielleicht auch leicht unterschiedlich. Ja,
ich sehe gerade übrigens in den Subtitles, sorry, die Zahl 12 zu 16 war es.
Okay.
Die Zahl in dem Rückblick war irgendwas mit einer 5, ne? Aber 2, 1, 2, nee. Was? Doch.
Ich glaube auch was mit einer 16 oder so.
Ich guck mal.
Genau, und dann sagt der Anwalt von Chuck oder der Ankläger, also wenn er schizophren wäre, dann würde das ja auch nichts ausmachen. Und dann, das ist ja der Knackpunkt, wo Chuck sagt, ich bin nicht verrückt, das ist echt so. Und dann ist ja der totale Meltdown, wo es ja dann irgendwie sich völlig verrennt.
Ja,
ja, da geht er Chuck dann richtig
ist halt der
ab,
Meinung,
da hat er sich nicht mehr unter Kontrolle, was er dann hinterher auch merkt.
Chuck ist halt der Meinung und aber ich denke mal, das glaubt er auch wirklich, dass es halt ein körperliches Ding ist. Obwohl es in Wirklichkeit halt eine Kopfsache von ihm ist.
Ja.
Ja, genau so. Genauso ist eine Kopfsache, dass er immer meint, dass Jimmy nur Schlechtes tut. Ich glaube, Chuck hat mit vielen oder mit dieser ganzen Aktion, ne, Jimmy arbeitet das ja auch richtig gut raus, dass er Chuck so richtig vorführt, dass er ihn praktisch dazu gebracht hat, sich so zu verhalten.
Ja.
Aber das war ja auch ein Hauptziel,
was,
ne?
Ja, was wir auch ganz zu Anfang hatten, ich glaube in der ersten Staffel oder so, dass Chuck das ja überhaupt nicht geschmeckt hat, dass Jimmy sich da irgendwie über irgendein Fernstudium seine Anwaltslizenz geholt hat, ne?
Und, ja.
das nach dem Motto so, wie kann man denn so Anwalt werden und ne, und ja.
Ja. Ja. Er hat einen Hass auf Jimmy, der richtig tief ist.
Ja. Ganz kurz, ich habe nachgeschaut, die 512 war's.
Ah, okay.
Mhm. Ja, Frischer, aber er hat uns so Zahlendreher und 1 und 2 drinne.
Gut. Wobei ich sagen muss, also bei seinem Statement am Anfang wäre ich fast noch drauf reingefallen, dass auf sein The Law is Sacred Gequatsche und dass ihm das Recht einfach wichtiger ist, als dass es so verbogen werden kann, aber
ja, doch, das
sieht dann doch etwas anders aus.
Ja, doch, ich glaube so, dass das auch, das ist ihm auch wichtig, dass dieses so Anwalt sein und ne, was ich ja gerade gesagt habe, so dass hier so durch so ein Anwaltslizenz in der Cornflakes-Packung gefunden, quasi so empfindet das Chuck ja offensichtlich gegenüber, ja, Jimmy, genau. So, ne? Das
University of American Samoa.
Ja, genau.
Ja,
und aber wollen wir jetzt vielleicht nochmal in die Interpretation von Chuck reingehen, was wir vorhin schon mal angedeutet haben, und wer denn jetzt hier welche Fallstricke und hinterrücksigen Sachen gemacht hat, weil, wie gesagt, ich finde, dass Chuck da auch nicht der Saubermann ist.
Nee, überhaupt nicht.
Er sagt ja auch, ich hätte ihn aufhalten müssen, sie müssen ihn aufhalten und ja. Wovor denn eigentlich?
Ja, warum, ne? Also, die Frage ist, warum hat Chuck diesen Hass oder diese Abneigung gegen Jimmy in erster Linie? Und das geht ja schon ganz zurück auf seine Kindheit, was er auch hier nochmal wiederholt. Hm. Irgendwie, Jimmy hat die Eltern bestohlen, bis sie pleite gegangen sind, oder so glaubt er es auf jeden Fall. Jimmy, der ständig Leute betrogen hat, Slippin' Jimmy. Hm. Und er ist ja davon überzeugt und in seiner Situation würde ich das genauso sehen, dass Jimmy kein guter Anwalt ist, sondern sein Anwalttum nur dazu benutzt, um weitere Verbrechen zu vergehen. Und mit dem Wissen, was wir als Zuschauer haben, Unrecht hatte er damit nicht.
Ja. Aber also man muss auch sagen, also so, zumindest was wir so wissen bisher, hat er jetzt in seinem Tun als Anwalt jetzt bis dato ja nicht irgendwie kein Staatsverbrechen, sage ich mal irgendwie. Also jetzt nichts, was das rechtfertigt. Ne?
Ja. Aber wie gesagt, du hattest ja auch so ein bisschen die Kritik an Jimmy, dass er ja schon schmutzige Methoden angewendet hat. Aber wie gesagt, das könnte man Chuck jetzt genauso angreifen mit seinem, ja, diese ganzen Scheiß an die Wand kleben und so seine Krankheit quasi gespielt auf 11 drehen und dann da quasi, ja, ein Mitschnitt zu machen, wo Jimmy da nichts mit davon mitbekommt,
ja, dann ist auch
die übelste Nummer.
Dem armen Jimmy, der sich ja dann trotz allem so viel um ihn gekümmert hat, irgendwie vorzuspielen, dass es ihm gerade total schlecht geht.
Hm. Ja, genau, das habe ich mir schon seit der letzten Staffel, also seit dem Ende davon gedacht, dass das ja so eine arschige Nummer ist, quasi Jimmy's sich für ihn kümmern, quasi noch so ihm quasi zum Negativen rumzudrehen und
also ich finde, dass Jimmy immer auf Chuck reagieren muss. Also Chuck wirft ihm irgendwas vor oder wirft ihm Steine in den Weg und Jimmy muss sich schon wieder was Neues ausdenken, um ja irgendwie als Anwalt überleben zu können, ne? Also Chuck unterstützt ihn in keinster Weise. Er hätte ja auch genauso als sein Bruder stolz auf ihn sein können und hätte ihn zu seinem Partner gemacht. Stattdessen will er das aber nicht und legt ihm immer Steine in den Weg. Und ich finde, Jimmy schlittert irgendwie so da rein, weil er natürlich auch irgendwie überleben muss und seine Brötchen verdienen muss. Und er bekommt von Chuck jeden Stein, den er findet, in den Weg geräumt.
Wobei, jetzt muss ich dann doch auch mal ja quasi Advocatus Diaboli spielen, weil es ist ja nämlich so, dass es einen Abschnitt gibt in der letzten Staffel, den Jimmy sich selbst zu verantworten hat und was eigentlich die Karriere-Opportunity gewesen wäre bei Davison Maine, und das hat er sich ja komplett selbst verbaut.
Naja, da hat er ja irgendwie gemerkt, so, der Anwalt, der hier sein soll, der will ich irgendwie nicht sein.
Ja. Aber zumindest da hätte er die Chance gehabt, einen sauberen Anwaltsjob zu machen, und da hat ihm auch Chuck keine Steine in den Weg gelegt. Musste er ja auch nicht machen.
Ja.
Das hat Jimmy ja selbst bewiesen, dass er das nicht kann.
Ja.
Ja, aber da war auch wieder, dieser Job war auch wieder, sag ich mal, unter seinem Niveau vielleicht, was er sich vorgestellt hat.
Ja.
Er sollte da Dienst nach Vorschrift machen, und das war nicht das, weswegen er Anwalt sein wollte. Oder
er hätte sich von so bis zu seinem bisherigen Handeln komplett irgendwie jetzt umbiegen müssen, und
er will halt Saul Goodman sein. Also ihm macht das ja auch ein bisschen Spaß, dieses.
Ja. Und es funktioniert ja auch. Also er hat doch da bei Davis and Maine hat doch da jede Menge Kunden ranbekommen. Die Telefone standen doch da nicht still durch seinen Werbespot.
Ja.
Das hat doch funktioniert. Nur die Firma wollte das nicht so.
Mhm.
Ne? Weil im das Endeffekt auch so eine Saubermann-Firma war, die nicht so dargestellt werden wollte. Aber im Endeffekt hat es funktioniert, was er sich da ausgedacht hatte.
Im Endeffekt hat Jimmy wahrscheinlich auch so ein bisschen Probleme mit seinen eigenen Ambitionen, dass er zu viel und zu große Ambitionen dann doch hat, und ja, für das, was er eigentlich gut ist, will er ja dann doch immer noch überflügeln, weil gerade das mit diesen, wie heißt denn das auf Deutsch überhaupt, Elder Law, mit den alten Deutschen da halt, da kommt er ja, das kann er ja ziemlich gut, und die Leute sind ja auch begeistert von ihm, und trotzdem ist dann am Ende von der ersten Staffel das mit dem Sandpiper-Fall, wo er sich dann voll reinstürzen will, und er will sich quasi immer selber überflügeln. Anstelle, dass er einfach bei seinem Brot- und Buttergewerbe quasi bleibt und ja, ich mache jetzt nur noch Wills und Elder Law und das läuft schon.
Aber vielleicht will er das ja, um die Anerkennung von Chuck endlich zu bekommen. Vielleicht weiß er, wenn er jetzt normal so der normale Anwalt, 0815 Anwalt ist, dann ist er das halt, aber er möchte eigentlich so sein, also er möchte einen großen Fall haben, oder er möchte erfolgreich sein, um Chuck zu beweisen, dass er das doch kann.
Ja, stimmt, also, er möchte schon so ein bisschen wie Chuck sein.
Ja, vielleicht wird das ja nochmal in der kommenden Episode nochmal aufgerollt, inwiefern da seine Einstellung ist, weswegen er das alles so macht, oder ob er da einfach nur so reinschlittert immer.
Ich glaube, jetzt passt es gut, so langsam mal in das Fazit reinzugehen, was Christopher vorhin schon angedeutet hat.
Ja, bevor ich es vergesse, ihr könnt euch kurz euer Fazit noch überlegen. Florian und ich hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, so wie viel Geld kam da wohl aus den Taschen von Gus Fring an. Es kam ja erst Hector an mit so einer etwas kleineren Tasche, mit so zusammengerollten Bündelchen, und dann kurz danach kamen drei große Taschen mit abgepacktem Geld. Und Florian meinte so, ja, dann kann irgendein Hörer uns so sagen oder irgendwie rauskriegen, so wie viel das ist. Und da hat der Luke Phillips kommentiert, also erstmal möchte er uns danken, dass wir dieses Podcast-Projekt hier fortführen. Ja, danke. Also ich habe auch vorgestern bei einer kleinen Podcaster-Runde die Frage gestellt bekommen zu eben diesem Podcast, so, ja, wie sind denn eigentlich so die Hörerzahlen? Und meinte so, naja, mein Schnitt so auch eher niedrig, aber inzwischen ist auch das hier, was wir so machen, so, zumindest für mich so, ich würde es auch machen, wenn keiner, kaum jemand zuhört. Also es ist so, ja, Gruppentherapie, so, also das, ich hab halt sonst keinen, indem ich so, na und, wie fandst du die Folge so, hier, also mir würde das quasi fehlen, so, wenn wir das jetzt nicht mehr machen würden.
Das ist ja auch der richtige Ansatz. Ich lese gerade so ein Self-Help-Buch von Tim Ferriss, wer den kennt, und da war auch irgendwie so ein Satz drin, so, also man darf solche Sachen nie für die Zuhörer machen, sondern immer nur für sich selbst, weil ab, wenn man es dann, sobald man es anfängt, nur noch für die Zuhörer zu machen, ab da wird's halt schlecht. Also immer nur für sich selber arbeiten und dann wird's halt cool.
Ja, von dem her. Und hat dann noch ein Bild verlinkt, wo er, also erstmal so hat er geschrieben, er meint da, Moment, so 100er Noten in 100er Bündeln über die Grenze schafft und meint da auch so 100er Banknoten zu erkennen. Und von dieser Annahme ausgehend, und wenn jedes Paket die gleiche Geldmenge enthält, wären das pro Paket 72 100.000 Dollar. Insgesamt, hat hier ohne Punktierung immer Zahlen lesen, 2,16 Millionen.
Okay.
Ja, das ist eine ganze Menge.
Und es soll, genau, bei der Recherche ist er noch auf einen Artikel gestoßen, welcher visualisieren soll, welches Volumen 1 Million Dollar haben. Da auch nochmal einen Link gepostet in den Kommentar entsprechend und ja. Vielen Dank. Das ist immer schön, wenn man so Kommentare bekommt, also zum einen so Rückmeldung zum Projekt, zum Podcast an sich und dann dieses, kann das ein Hörer sagen, beantwortet bekommt. Ja, kommen wir zum Fazit. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde so, die Staffel hat am Tempo ganz gut angezogen, was, wenn das jetzt wirklich auf 5 Staffeln werden sollen, halt so passt und auch sonst so auch die Geschichte mit Mike und eben Gus ganz gut an Fahrt aufnimmt. Und ja, bin wirklich gespannt, die da Folge, so, was passiert in der Folge und wie geht es weiter.
Ja, genau. Also was ich bei deinem Fazit gerade interessant finde, ist das mit dem Tempo. Weil hast du den Artikel von Stefan Nickemeyer gelesen?
Nee.
Weil er schreibt, hat da geschrieben, wie er quasi zweimal dasselbe Fazit geschrieben hat, letztes Jahr und dieses Jahr. Und sein Fazit ist beides mal, oh, diese Serie ist so schön langsam und die nimmt sich so schön viel Zeit.
Ja, das war ja in den ersten beiden Staffeln auch so.
Ja.
Ja. Und also mein Fazit ist, ist meine Theorie, jetzt betreten wir Saul Goodman Territorium. Jimmy McGill ist tot und Saul Goodman.
Aber nicht sofort, oder? Das dauert.
Ja, genau. Nein, nicht sofort, aber wir.
Also, ab jetzt so.
Man hat sich ja so nach der zweiten Staffel oder also Leute, die nicht so viel nachdenken über die Serie wie wir, so, hä, Saul Goodman, wo ist denn der jetzt? Ich will den Anwalt aus Breaking Bad sehen. Ja. Und ich glaube jetzt quasi das große Schiff Better Call Saul dreht sich jetzt langsam in Richtung Saul Goodman. Und kommt dann halt, also ich glaube wirklich, Saul Goodman kommt, also meine Vermutung ist ja, 5. Staffel, 10. Folge, da benennt er sich erst um. Und da ist quasi dann der Anfang von Saul Goodman. Also finde ich gut auf jeden Fall.
Ja, genau. Also ich finde die Theorie auch ziemlich gut mit von wegen, dass wir jetzt genau an der Hälfte sind und quasi die Hälfte der Geschichte jetzt treffen mit einem ziemlichen Tipping Point und jetzt ist es halt interessant, wie es weitergeht. Und ich fand aber auch eure Analyse von, glaube ich, vor 2 Folgen schon ganz treffend, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass hier die großen Reveals dann erst in der letzten, also in der fünften Staffel passieren. Also quasi wie in der fünften Staffel Breaking Bad, wo ja auch nochmal ganz viel passiert ist, dass dann erst klar wird, warum sitzt Hector im Rollstuhl und solche Sachen. Und
genau, stimmt,
was ist mit Chuck und...
Ich finde auch, manche Mysterien müssen nicht aufgeklärt werden. Also ich fände es auch nicht schlimm, wenn man jetzt gar nicht erfährt, warum Hector
im Rollstuhl... Ich glaube, das werden wir sehen in dieser Serie.
Ja, gut, aber wäre auch nicht schade, wenn sie das jetzt offen lassen würden.
Ja. Ich bin mal gespannt, was mit Chuck jetzt passiert. Ob der jetzt erstmal aus der Serie verschwindet?
Ich glaube, der begeht irgendwann Selbstmord. Also, der ist so
durch. Ja, genau. Also,
okay.
Entweder geht diese Story jetzt noch weiter, dass Chuck jetzt richtig durchdreht und Jimmy richtig fertig machen will. Also, dass das, sagen wir mal, erst der Anfang war und dass Chuck jetzt richtig eskaliert. Oder er ist erstmal komplett weg und wir sehen jetzt erstmal dann ein paar Folgen
brauchen jetzt wieder erstmal mit Mike. Wir brauchen jetzt erstmal
ein großes Mike,
genau, um quasi das wieder auszugleichen. Was ich mir vorstellen könnte, ist Chuck gone rogue. Das jetzt überlegt, okay, ich habe es jetzt legal versucht, ich muss jetzt Jimmy umbringen. Also sowas kann ich mir auch vorstellen, dass er jetzt versucht, einen Hitman auf Jimmy anzusetzen.
Ja, okay.
Interessant. Was ich mir auch noch vorstellen kann, ist, dass Chuck jetzt erstmal sich so ein bisschen kurz in sich kehrt, dann versucht, seine Strategie neu auszurichten und erstmal so ein bisschen versucht, auf der Liebe zu tun und ja, ich wollte ja bloß und es ging mir ja bloß ums Recht und um die Sache an sich und ich habe ja gar nichts gegen dich und versucht da irgendwie wieder die Wogen zu kletten und das aber nicht so richtig hinkriegt und mal sehen, was danach passiert.
Das sagt er ja schon immer gesagt, aber wir wissen ja, dass er Jimmy hasst.
Ja. Aber ich glaube, es könnte sein, dass er jetzt erstmal versucht, so ein bisschen Süßholz zu raspeln.
Oder er reitet mit Rebecca irgendwo in den Sonnenuntergang. Ja, dass Rebecca jetzt irgendwie ihn auf den Boden zurückholt und sagt so, Chuck, jetzt reicht das aber, jetzt gehen wir mal in Therapie.
Ja, das wäre das schönste Ende für alle.
Ne, er kommt irgendwie in Therapie und sie reiten dann gemeinsam in Sonnenuntergang, was weiß ich, fliegen irgendwie mit dem Flugzeug, sie haben ja da über Wien und Innsbruck irgendwie gesprochen, dass sie das da so schön findet und wir hören in Breaking Bad von denen gar nichts, weil die in Europa leben und nicht mehr in den USA, weil die ganz weit weg sind von
Ja, das wäre wirklich lustig, wenn sie ihn so überreden würde, ja, vielleicht wäre ja so eine Selbsthilfegruppe zumindest mal was für dich und dann Schnitt in die Selbsthilfegruppe, wo der Typ sitzt, der dann in der Selbsthilfegruppe von Jesse das auch leitet.
Ja, das wäre auch cool.
Ja, aber ich möchte noch mal kurz einen größeren Kontext aufmachen über die gesamten 2,5 Staffeln, die wir bis jetzt hatten. Und zwar auf das klassische Theater, wie es so mit seinem Spannungsbogen herkommt. Weil da hat man ja meistens auch so eine ansteigende Spannung bis zur Hälfte. Dann passiert irgendwas und dann passiert quasi der Höhepunkt schon auf der Hälfte und dann hat man so eine abfallende Handlung und es endet ja meistens im Desaster. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass sie so grob sich an der Struktur von so einem klassischen griechischen Drama abhandeln könnten und dass wir jetzt genau da bei dem Wendepunkt sind von der größten Spannung und jetzt geht's quasi ins Verderben über die restlichen Folgen und am Ende steht dann halt Sorg und Menda.
Würde ich jetzt mal vielleicht anzweifeln wollen. Aber es ist eine interessante Theorie, die sollte man vielleicht...
Mit noch so einem retardierenden Moment in der vierten Staffel müsste das dann sein, wo man nochmal so eine Hoffnung hat, dass es nochmal bergauf gehen könnte und dann
fällt es weiter. Also glaubst du, es wird wirklich eine Tragödie, eine ganz klassische?
Ja, habe ich das Gefühl. Ja, genau, weil wir haben ja jetzt, das hat sich ja bis jetzt so aufgebaut und Jimmy fühlt sich jetzt aktuell als wahrscheinlich schon so als der Held und als der Sieger und Chuck scheint besiegt zu sein und das wird jetzt der Turning Point werden.
Okay, interessant. Max Snyder, bist du noch da?
Ja, ich höre euch gespannt zu.
Wenn man davon ausgeht, dass sie sich an solche klassischeren Motive richten. Und das könnte durchaus sein, so wie sie arbeiten, dass sie auch mal so ganz weit zurückgreifen und sich mal vom griechischen Drama inspirieren lassen. Und auch Shakespeare und so haben das, nee, nicht Shakespeare, aber Goethe und solche Leute haben da ja mit viel gearbeitet.
So, Erik, studierst du jetzt Physik oder klassische Theaterwissenschaften?
Wo hast du das überhaupt, dieses ganze Theaterwissen her? Was er will.
Ich finde es ja interessant.
Was erzählst du da?
Ich will keinen Vorwurf machen, aber woher kommt dieses ganze Wissen, was im Theater?
Ja, ich hatte eine sehr engagierte Deutschlehrerin, sag
mal. Ah, okay. Nee, finde ich gut. Alle Deutschlehrerinnen, die jetzt zuhören, man merkt, es bleibt was hängen. Also, ja,
genau. Also, irgendwer hat seinen Job richtig gemacht.
Ja. Nee, finde ich schön. Es ist eine gute Theorie. Ich muss jetzt zwanghaft dem Drang widerstehen zu moderieren.
Ja, alles okay.
Deswegen,
hast es schon gesagt. Wir sind soweit durch. Ich habe jetzt bloß gerade nochmal hier so eins und Still, wo ich Kim sehe und sie guckt. Ja, also sie guckt halt zu Chuck und ja, jetzt nicht irgendwie brüskiert darüber, wie jetzt Jimmy da das entforst hat oder so, also, sondern schon so nach dem Motto so.
Ach so, ja.
Mit so einem Gesichtsausdruck so.
Den wollte ich noch aufmachen. Und zwar ergibt das für mich alles so ein bisschen gerade einen kleinen Konflikt, dass das in Albuquerque stattfindet, weil wir wissen ja, dass Jimmy mal woanders gewohnt hat. Wo war er, bevor er nach Albuquerque zurückgekommen ist? Ja, ist ja auch egal. Woanders auf alle Fälle. Und jetzt haben wir ja halt das, dass er in Albuquerque schon als Jimmy Anwalt ist und da auch mehr oder weniger bekannt ist durch verschiedene Sachen schon. Zum Beispiel durch die Sache mit dem Billboard in der ersten Staffel.
Ja,
die Verhandlung wird jetzt wahrscheinlich auch größere Kreise ziehen. Oder zumindest die Leute wissen, wer Jimmy ist. Und
aber in 6 Jahren passiert auch viel und da vergisst man auch viel. Und also so das groß wird das dann, glaube ich, nicht sein, dass das irgendwie so hängen bleibt.
Ja, es kann auch sein, aber trotzdem, also falls es in die Richtung geht, dass er sein Law Degree doch los wird und deswegen zu Saul werden müsste, das würde dann für mich nicht mehr so richtig hinhauen. Also dann wäre es doch schlauer gewesen, wenn sie das in dieser anderen Stadt hätten anfangen lassen und dann, dass er quasi nach Albuquerque gekommen wäre, erst nach dem Cut.
Vielleicht haben wir aber auch vergessen, oder vielleicht könnte es auch sein, dass McGill, die Anwaltskanzlei, dass Chuck die jetzt in Schutt und Asche legt.
Durch seine Aktion da?
Durch seine Aktionen, dass er irgendwie Jimmy fertig machen will und dadurch das ganze Unternehmen irgendwie
den Bach
runtergeht. Das wäre auch
irgendwie coole Sache irgendwas eigentlich. Wird passieren.
Ja.
Gut. Wir sind bei knapp 1,40 zu viert.
Ja.
Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie es weitergeht und ich denke mal nach der 10 werden wir uns nochmal treffen, oder?
Ja. Ich hatte ja schon vorgeschlagen, so für den Dave's Podcast, man könnte ja vielleicht den Breaking Bad Film besprechen, den ja Becky sich dann auch locker bis dahin anguckt hat.
Gibt's den denn jetzt schon zu sehen und wo gibt's
nein,
den?
Also es ganz kurz, es hat sich ich glaube insgesamt was irgendwie einer so hingesetzt über einen längeren Zeitraum und hat die 5 Staffeln Breaking Bad in einen Film zusammengestrafft, hat den auf, ich glaube, Vimeo gestellt und natürlich leider war der nicht lange online. Deshalb, ich weiß nicht, ob es irgendwo so Kritiken dazu zu lesen gibt, aber da hat er immer so den Versuch gemacht, das so als Film zusammenzustraffen. Und wenn man weiß, wo man suchen muss, dann findet man den noch. Ansonsten halt also so über die, ja, Vimeo oder Co. Gibt's den, glaube ich, gibt's den jetzt nicht mehr. Ja. Mal gucken, vielleicht taucht der nochmal im Internet auf. Da verschwinden ja so Sachen nicht so schnell, wie wir wissen. Ja. Das war es eigentlich jetzt.
Okay.
Danke für eure Zeit und danke fürs Zuhören.
Danke, dass jo. Ich da sein durfte.
Ciao, ciao.
Danke Einmal auch.
Sehr viel Spaß.
Bis demnächst.
Bis demnächst.
Danke.
Ciao.
Und auf Wiederhören.
Better Call Saul.